also für dich ein richtig großer Release und scheint ja auch trotzdem gegangen zu sein. Also congrats. Und man muss ja sagen, Diablo war ja beim Thomas, beim Jesse der große Release und da ist ja auch am Anfang, ich weiß, wie viele Rechner sind gestorben, was ist da alles schiefgegangen? Ist ja auch die
Rechner,
Welt gebrannt.
Monitore, kein Wasser, klassischer
Okay.
Release, Lebensmittelvergiftung, alles mitgenommen in 9 Tagen. Also 9 Tage können echt lange werden, ja. Also das gehört einfach dazu. Das war jetzt nur zum Warmwerden. Also du brauchst alles doppelt, inklusive einen zweiten Standort, der nicht in Österreich ist. Am besten noch das, wie heißt das von Musk Sky? Dieses Ding da, das
Starlink,
Starlink noch zweimal, einmal in einem mobilen Fahrzeug, damit du unterwegs noch sein kannst, falls alles niederbrennt. Also, nee, das sind so Kleinigkeiten, du kannst dich auf einen gewissen Bereich vorbereiten, auf ein paar Sachen, aber komischerweise funktioniert es dann irgendwie doch nicht. Also, ja.
ihr habt es ja nicht am Radar gehabt, dass da Probleme auftreten können, weil mit den ganzen anderen Spielen, die ich in der Zwischenzeit gespielt habe, war jetzt nie ein Problem. Und dadurch, dass sie ja Alpha-Tester war, habe ich relativ viel ja mit dem Ganzen schon beschäftigt gehabt in dem Spiel und da waren nie Probleme. Es hat immer super funktioniert. Nur was ich natürlich nie gemacht habe, ist parallel zum Spiel halt gestreamt.
Ja,
Weil es
das.
ja noch nicht erlaubt war
Ja,
natürlich. Und
eben,
das war
ja.
die erste Situation und ich habe an das überhaupt nicht gedacht, dass es da bei Probleme geben könnte. Und ja, das eine hat zum anderen geführt.
Zum anderen
Aber
geführt. Nee,
es
bitte.
ist halt weniger als eine Spielsache als tatsächlich eine OBS-Einstellung bei mir gewesen, beziehungsweise mehrere Einstellungen, die jetzt verändert sind. Also ist
Ja.
jetzt besser.
Man muss auch fairerweise dazu sagen, also Punkt 1, wir sind schon live on Podcast, weil sobald ihr zwei anfangt zum Reden und diesen wertvollen Content haben wir mitgeschnitten. Also mal ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1 und 0. Das wird eine reine österreichische Folge, also sollte es diverse Probleme geben, bitte die Untertitel aktivieren.
Das hätte es gerne dazu sagen brauchen, das merkt eh niemand.
Jetzt hast du was gesagt, also die Johanna ist da, damit ist auch schon alles aufgeflogen. Beim Andy Kobelius hätten wir es nicht so. Wir gehen gleich noch drauf ein mit einer kleinen Vorstellungsrunde zu den technischen Problemen, was du eben meintest, so wie das mit dem Stream-Setup. Das war ja damals auch ein Hauptproblem bei Diablo 4, dass Single-Systeme unabhängig der Leistung einfach abgeschmiert sind, genau beim Streamen halt dazu, ne? Weil OBS irgendwie das in Kombination natürlich ein Problem macht. Aber.
Ich muss das jetzt ansprechen, Thomas. Wenn du in der Podcast-Welt redest, hast du eine andere Stimme. Du redest dann ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt der Podcast, redest du anders.
Ich
Das
rede
muss man gesagt
genau
haben.
immer gleich. Genau immer gleich. Ja. Also man kann ja mal die 93 Folgen zurückhören. Das hört sich genau immer gleich an.
Ich freue mich voll, dass der Andi, der Coppelius, wieder da ist. Also, du warst ja auch einer unserer ersten Gäste überhaupt. Du schaust so verdutzt. Ja, du warst mal schon zu Gast in der Vergangenheit mit diesem Podcast. Ich bin.
Tatsächlich? Nee, er ist nur enttäuscht, weil er 10 Euro verloren hat, weil er gesagt hat, das geht keine 3 Wochen lang.
So ein Blödsinn.
Episode 11, wir sind jetzt bei fast 100 schon. Ja, du warst bei Episode 11, warst du dabei. Ich habe sogar ein Bild.
Moment.
Warte mal, ich poste in meinen Twitch-Ding ein Bild rein. Warte mal, beim Jesse auch. Da ist sogar ein Bild. Die Kiri war dabei und du warst dabei. Es gibt Beweisfotos. Du
Ach,
warst in Folge 11 und hast über Themen geplaudert. Ich weiß nicht mehr was.
das sieht ein bisschen
Mittelalter
KI.
Simulations Simulation Sickness, österreichische Streamer und Blackout.
Okay.
Okay. Juli 2022, das ist ja schon. Das ist ja schon fast im vorherigen Leben gewesen, 2022. Wahnsinn.
Sieht ein
Ja, aber
bisschen.
vielleicht fangen wir gleich an. Dummer so, als wärst du nicht zu Gast gewesen bei Folge Nummer 11, die sich vielleicht alle nochmal, die Coppelius-Fans sind oder werden nach dieser Folge anhören wollen. Aber erzähl einmal, wer bist du in jetzt, also der aktuelle
Wer bist du
Coppelius?
geworden?
Genau, ja. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Coppelius. Ich bin heute das erste Mal hier tatsächlich. nein, auch wie man es jetzt eh schon rausgehört hat, ebenfalls aus Österreich, reine Österreich-Runde heute. Und ja, bin seit vielen Jahren jetzt auch schon auf der Plattform Twitch unterwegs. Sehr viel im Videospielbereich, aber versuche auch möglichst viele unterschiedliche andere Sachen zu machen. Ein bisschen so Outdoor-Angelegenheiten, Bogenschießen, historisches Fechten, weil das Ganze führt jetzt eh schon in die andere Richtung. Ich auch einen wissenschaftlichen Background auch habe. Ich bin an und für sich Historiker zumindest ausgebildeter Historiker. Beruflich schaut die Sache ein bisschen anders aus mittlerweile. Aber
was darf man sagen? Bald mit einem großen weiteren Schritt?
Ja, schon. Ich gehe offen damit um. Also in den nächsten Tagen habe ich jetzt dann meine Defensio. Das heißt, ich promoviere jetzt dann demnächst im Fachbereich mittelalterliche Geschichte. Und
gratuliere. Moment, bin ich der Einzige jetzt hier in der Runde, der keinen Doktortitel hat?
Tja. Nachsitzen, glaube ich.
So kann es gehen.
Wirklich gratuliere. Was für eine Leistung.
Also danke schön. 7 Jahre war das jetzt auch eben. Das ist eigentlich das Lustige.
Ich habe fast das Getränk fallen lassen. 7 Jahre?
7 Jahre tatsächlich, ja. Ich habe 2016 im Oktober begonnen zu arbeiten an der Doktorarbeit, also zumindest rein offiziell, da bin ich dann nach Wien gegangen, um dort mit dem Ganzen zu beginnen und habe im selben Jahr im April begonnen zu streamen. Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, streamen und, also die von der Dauer her, streamen und Doktorarbeit war etwas, was jetzt immer im Zusammenhang irgendwie gestanden ist. Erst später inhaltlich, die ersten Jahre nicht so, aber es hat sich dann später eben auch zusammengefügt, sehr gut. Aber das ist das Lustige, dass jetzt diese zwei großen Projekte, die mich jetzt seit vielen Jahren beschäftigen, das eine geht jetzt dann mehr oder weniger zu Ende und das andere hoffentlich nicht. Also das werden wir sehen, wie es da weitergeht.
Schauen wir mal. Man muss ja auch sagen... Johanna, bitte. Zuerst. Nein, bitte. Krass. Nee, jetzt komm.
Okay. Also Andi kann sich doch sicher noch erinnern, in unserer letzten gemeinsamen Podcast-Folge haben wir ja auch eben über das, was du eigentlich beim Streamen plus deine Doktorarbeit schreiben gemacht hast. Ich liebe das. Also ich finde das so spannend. Vielleicht magst du es noch einmal für die, die sich nicht an diese Folge erinnern können, inklusive dir, kurz erzählen.
Es fühlt sich ein bisschen an wie aus einem anderen Streamer-Leben tatsächlich, was ich da gemacht habe, weil heute ist das alles ziemlich, ziemlich anders. Mein Arbeitsvertrag an der Universität ist damals ausgelaufen, ganz klassisch befristeter Vertrag gewesen für 4 Jahre. Und dann war natürlich noch die Frage, wie geht es jetzt weiter, weil ich war mit der Doktorarbeit nicht allzu weit, also noch nicht so weit fortgeschritten und habe eine Alternative suchen müssen, die es erlaubt, dass ich relativ gut an meiner Doktorarbeit weiterarbeiten kann und flexibel bleibe, aber gleichzeitig, dass ich halt irgendwie Einkommen generiere. Und darauf bin ich auf die Idee gekommen, das war dann natürlich auch im Zusammenhang mit Corona und dem Ganzen drumherum, dass ich, eigentlich hat es aber sogar vor Corona, glaube ich, noch angefangen, da bin ich mal jetzt rückblickend gar nicht mehr so sicher vom Zeitpunkt her, aber auf jeden Fall Coworking-Streams eben zu machen, also gemeinsam einen Raum anzubieten und gemeinsam zu arbeiten, also quasi man ist selbst der Pacemaker, indem man die Zeit vorgibt, wann man arbeitet und wann man Pause macht. Ich habe das immer sehr gerne verbunden mit dem Pomodoro-Prinzip. Das heißt, du arbeitest zum Beispiel 25 Minuten und dann machst du 5 Minuten Pause. Dann geht es in die nächste Session hinein. Gibt es andere Zeiteinteilungen auch, aber diese 25-5 war, glaube ich, das, was ich immer am meisten gemacht habe. Und ich habe das dann wirklich eine Zeit lang eben so durchgezogen, was dazu geführt hat, dass ich einerseits an meiner Doktorarbeit wirklich gut arbeiten habe können, gleichzeitig streamen habe können und damit auch ein bisschen flexibel geblieben bin. Und das hat grundsätzlich gut funktioniert. Es war keine leichte Zeit, sage ich auch ganz offen und ehrlich, weil es eine sehr, gefühlt sehr isolierte Zeit auch war, weil ich halt viel Zeit in den eigenen 4 Wänden alleine verbracht habe und eben Hobby, Beruf, gleichzeitig dieses noch nicht fertiggestellte, lang andauernde Projekt halt auch noch im Raum war. Also war nicht so einfach, aber hat dazu geführt, dass ich relativ weit mit meiner Arbeit dann wirklich fortschreiten habe können. Bin dann allerdings davon abgekommen wieder, bin in einer Firma hier in Graz dann untergekommen beruflich und habe parallel dazu dann die Arbeit noch fertiggestellt in den darauffolgenden, ich glaube 1,5 Jahre jetzt dann sogar noch zusätzlich dann gedauert, glaube ich. Nein, nicht ganz, ein gutes Jahr, ein bisschen mehr als ein gutes Jahr, glaube ich, ja.
Darf man das Thema wissen?
Ja, freilich. Ich habe das, nachdem ich eh immer offen das Ganze so kommuniziert habe, es geht um das städtische Militärwesen der Stadt Wien. Ich kann den genauen Titel, ehrlich gesagt, nicht einmal nennen, den weiß ich selbst nicht mehr, aber es geht eben um dieses städtische Militär, die sozusagen Organisation, die Finanzierung, die Logistik und so weiter von dem ganzen System, wenn es überhaupt ein System ist, das ist ja auch so eine Frage, die dabei aufkommt. Und das Ganze bezogen auf speziell 15. Jahrhundert, aber mit Blick ins 16. auch sogar noch weiter zurück ins 13. Jahrhundert.
Und wenn du jetzt die zwei oder drei coolsten Sachen, die du in deiner Disc gefunden hast, zusammenfassen würdest, was wäre das?
Ergebnismäßig? Mhm. Das schönste Ergebnis ist die Seite 577, weil es ist die letzte, bevor die, das war die
was,
schönste
600
Seite.
600 Seiten?
577 tatsächlich, ja. Aber es sind über 100 Tabellen und zig Diagramme und so weiter drinnen. Also man muss das ein bisschen wieder halt dagegen rechnen. Aber ich würde sagen, einer der besten Sachen, die eigentlich so entstanden sind, ist wirklich eine ziemlich massive Datenauswertung und Datenanalyse gewesen. Das sind ist eine wahnsinnig umfassende Quelle von mir ausgewertet worden. Konkret jetzt da, also nicht allgemein, sondern konkret jetzt da auf meine Fragestellungen und so weiter bezogen. Und das sind insgesamt fast 16.000 Seiten gewesen. Und Datenbank analysiert, kategorisiert und so weiter. Also es ist eine ziemliche Datenmenge, da zusammenkommen. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also
na, super.
Auf das bin ich tatsächlich etwas stolz, weil das ist wirklich ein Riesenumfang.
Ich muss nur ganz kurz währenddessen festhalten, also ich meine, ich, wie immer, ich liebe diese Themen und ab dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen akademisch wird, möchte ich nur das Bild des Thomas erklären. Er ist zwar noch da, aber er ist ein bisschen im Ruhezustand, würde ich sagen.
Ja, er geht ein bisschen ins Stand-by. Nee, ich finde das eh voll okay. Ja. Ich finde das eh voll okay. Ich finde das gut, dass mit dem Ding, also ich finde das Commitment über die Jahre, so viel Ding, das ist halt das wirklich Erstaunliche. Und warst du einer der Ersten mit dem Coworking auf Twitch?
Du ganz warst, ehrlich zu sein.
Ja, das, oder?
Nicht ganz der Erste, nein. Es ist damals, wie ich mit dem begonnen habe, auf jeden Fall sehr frisch noch gewesen. Ich habe das aber bei Weitem nicht jetzt irgendwie erfunden. Ich habe schon davor so ein bisschen Coworking-mäßig das schon gehandhabt oder eben behandelt. Aber das hat ein bisschen einen anderen Hintergrund gehabt. Da habe ich die Quellenauswertung gemacht und das hat sich super verbinden können. Eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese 16.000 Seiten, das hat sich einfach wunderbar verbinden lassen, eben mit Twitch selbst, weil da habe ich auch die Quellen gezeigt. Und dann haben die Leute das halt so gesehen im Thumbnail und sind rein und haben gesagt, was steht da? Das ist elbisch. Und das war natürlich ein super, super Einstieg,
Hook,
die ganzen Sachen zu erklären halt natürlich auch. Das ist eine gewisse Phase gewesen, aber diese klassischen Coworking-Streams, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, das hat sich erst ein bisschen später dann entwickelt.
Okay. Ich frage jetzt eine schwierige Frage an Thomas. Habt ihr Themen für heute vorbereitet?
Ja, klar.
Okay, dann bin ich schon sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es geht.
Wenn Sie das glauben. Natürlich, also wir haben den Andi nicht einfach unvorbereitet eingeladen. Das war ja deine Aufgabe, ihn einen Fragenkatalog zu erarbeiten.
Genau, ich hoffe, der ist ankommen. Ich hoffe,
ja, natürlich, ja, der war super. Ist noch in der Post, also ich habe ihn mit der Deutschen Bahn reingeschickt, also er kommt dann bei Folge 338.
Ja.
Da wird es nicht spannend. Nee, also der Andi, wir werden dann über seine Sollen wir Beteiligung? Er hat mir ein paar Sachen geschrieben, die ich nicht sagen soll. Ich habe es natürlich wieder vergessen, ja.
Welche Sachen waren das?
Ein einziges Stichwort.
Ein einziges Stichwort, das machen wir hier nicht. Aber wir holen jetzt mal aus, weil das lässt sich ja auch sehr, sehr gut verbinden. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Manorlords ist, wie du da reingestolpert bist und was du dann schlussendlich dort auch gemacht hast.
Sehr gerne. Vielleicht nur ganz also vorweg noch dieses eine Stichwort, was es da geht. Es geht um das Expertentum. Ich möchte mich selbst nicht als Experte in diesen digitalen Raum halt hineinstellen, aus dem ganz einfachen Grund, dass gerade in unserer Branche und genau in unserem Bereich
ist nicht jeder Doktor ein Experte? Oh, jetzt kann ich schießen. Ja. Ey, jetzt wird hier richtig gelangt.
Ja, warum kannst genau du schießen, Thomas?
Ja, weil ihr zwei Doktortitel habt und ich nicht.
Ja, schon, aber... Ich würde den Herrn Kollegen Corbelius als Experte in seiner, also wir haben unsere Nischen.
In unserem Bereich tatsächlich ein großes Problem mit dem männlichen Expertentum tatsächlich.
Was ist euer Bereich?
Geschichtswissenschaft.
Okay, ich sitze jetzt mit Popcorn da und höre zu.
Ja, also Geschichtswissenschaften, vor allem jetzt so Public History und so weiter, das sehr gerne, gerade jetzt, was alles so Historisierendes angeht und so weiter, eben man braucht nur auf YouTube reingehen, der Historiker, der Experte analysiert und so weiter. Und das sind meistens Männer, die sich halt dann hinstellen und halt dann quasi meistens ohne wirklich einen theoretischen Zugang zur Thematik halt einfach nur Fakten kontrollieren und sich quasi dann als Experten präsentieren, was in meisten Fällen ja dann eh okay ist, aber es fehlt halt ein bisschen dieses große Ganze, was da irgendwie berücksichtigt wird und einfach viel zu wenig, dass dabei auf weibliche Beteiligung und so weiter geachtet wird. Insofern ist das heute nicht ganz so tragisch, aber eben dieser Titel des Experten und so weiter, da bin ich ein bisschen abgekommen, beziehungsweise möchte das gar nicht so sehr.
Da muss ich jetzt leider unabhängig von den ganzen kurz reinfahren. Experte ist ein geiler Suchbegriff für YouTube, für den Algorithmus. Und wenn du willst, dass du mehr Views auf deine Videos kriegst, musst du Experte in den Titel schreiben, sowie auch in den Text darunter. ChatGPT macht da die Vorschläge.
Ich bin ein schlechter Content Creator.
Ja, also das macht mich sehr unglücklich, muss ich sagen. Das bringt gar nichts, das Wissen zu haben und dann keine geilen Videos draus zu machen.
Man muss aber sagen, dass der liebe Andi mit Abstand das schönste Bild und den besten Ton von uns allen hat.
Tja. Das hat aber, ist beruflich bedingt.
Thomas, du sitzt in einem, also für alle, die nicht zuschauen, der Thomas ist ganz schlecht irgendwie. Man sieht die Arme manchmal nicht, im Hintergrund sind irgendwelche Schwammerl, die sich bewegen, es ist alles lila, es ist ganz schlecht rausgekattet, das Bild. Es schaut ziemlich lächerlich aus.
Ich habe halt Potenzial nach oben.
Ja, man muss jetzt auch sagen, ich kaschiere halt einfach mit dieser vielleicht Ton- und Bildqualität, weil ich halt mit anderen Sachen halt vielleicht jetzt dann nicht ganz so wirklich dienen kann. Jay-Z braucht das nicht. Das ist einfach so, da geht es um diese ganzen Sachen nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn du jetzt einen neuen Sport anfängst und als Anfänger die beste Ausstattung hast. Einfach nur, damit du Eindruck schindest, denn in Wirklichkeit kannst du...
Ja, Joey, pass auf, schreib dir das auf.
Das war jetzt so lieb, wie du jetzt zum Beispiel die Arme gehoben hast, Thomas, weil du Schultern zucken wolltest, aber sind deine Schultern verschwunden.
Ja, lila mit lila Hintergrund ist jetzt vielleicht nicht das Grüne, so wie wenn man sich mit einem grünen T-Shirt von Greenscreen sitzt. Ich bin ja noch in der Lernphase, ne?
So. Also ich möchte nicht die Expertendiskussion anregen, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber schon durchaus, wenn du dir deinen Doktortitel in deiner, wir haben alle unsere Nische, ich habe eine super kleine Nische, die ist Virtual Reality und Games und da auch sehr speziell und da glaube ich schon, dass ich mich Expertin nennen darf. Genauso glaube ich, dass du in deiner Nische dich auf jeden Fall Experte nennen darfst. Du hast ja auch sehr, sehr lange daran gearbeitet. Ich sehe das Problem, was du angesprochen hast. Ich würde das jetzt nur nicht an einen Begriff binden und festmachen, weil wie gesagt, das ist jetzt die eine Welt. Es gibt aber durchaus andere Bubbles, wo das durchaus positiver gesehen wird. Aber jetzt zurück zu dem, wir sind ein Game-Podcast. Wir vergessen das selbst
ja,
voll oft.
Also in der Runde bist du jetzt der Experte für Geschichte, Andi. Das kannst du von mir haben, da kriegst du einen Stempel. Ich glaube, du bist da ein bisschen tiefer drin als wir.
Sehr nett, dankeschön. Gut, was war die Frage vorher? Ich glaube, Männerlots war die Frage, oder?
Ja, ich mache noch einen kurzen Sidekick, dann hast du sofort das Wort, ja, weil das geschrieben wird, Johanna und Kobelius haben beide Grünpflanzen im Regal. Also wenn man bei der Johanna hinten hinschaut, sehe ich keine Grünpflanzen. Der Andi hat genügend Grün für uns alle. Und er hat auch drei Schwerter, also wenn es zu Ende geht, kann er uns auch bewaffnen. Das finde ich sehr gut.
Das stimmt. Schön aufgeteilt eigentlich für uns alle. Im anderen Raum hätte ich noch den Bogen. Pfeile sind da hinten drüben, also sind ausgestattet auf jeden Fall.
Ich hätte gerne das kleine Schwert. Es wird im Chat gerade geschrieben, Joey hat schon Pflanzen, aber halt nicht Grünpflanzen, sondern Graupflanzen.
Das geht. Okay. Jetzt geht's los. Männerlots.
Männerlots.
Männerlots, genau. Ich glaube, die Frage war, das ist schon so lange her, dass diese Frage gestellt wurde. Ich glaube, wie ich dazugekommen bin, beziehungsweise was meine Rolle dort ist.
Ganz genau.
Das ist richtig. Ja.
Darf ich zuerst ganz, bevor man über deine Rolle in dem Spiel ist, was die meisten Zuhörenden wahrscheinlich gar nicht kennen. Was ist Männerlots?
Okay, gut, ja, stimmt eigentlich. Das ist ein professioneller Einstieg. Männerlots ist ein klassisches Aufbauspiel, das allerdings ein paar sehr besondere Zugänge hat, weil es sich sehr nah an geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Verortet sich selbst so im späten 14. Jahrhundert und ist so im Bereich des, also in Franken. Wenn ich jetzt das immer wieder so beschreibe, in Oberbayern, dann sind alle Leute von Franken sehr beleidigt, weil sie wollen mit Bayern nicht in also die Franken wollen mit Bayern nicht in Verbindung gebracht werden, deswegen muss man da immer sehr vorsichtig sein, aber es liegt zumindest im, so im nördlichen Bereich von Bayern heutzutage. Und ja, es ist, wie schon gesagt, ein Aufbauspiel, ein Stadtaufbauspiel, wobei wir als kleine Siedlung halt beginnen. Ich würde einmal ganz grundsätzlich das wirklich sehr als ein Basic-Aufbauspiel sehen, mit zwar ein paar besonderen Methoden, aber trotzdem sehr klassisch halt einfach wirklich ein Aufbauspiel mit einer kleinen Wirtschaftssimulation. Das heißt, du hast gewisse Ressourcen, die du dann weiter verarbeitest, mit denen du dann handelst, mit denen du Einkommen generierst, mit dem Einkommen kannst du dann halt wieder irgendwelche Sachen kaufen und so weiter. Das ist es an und für sich einmal so vom ganz einfachen Spielprinzip. Was dieses Spiel aber besonders macht, ist einfach die Verortung in einem speziellen oder mit einem speziellen historischen Anspruch ist das Spiel einfach versehen. Nämlich, wie schon gesagt, es ist jetzt orientiert sich ans 14. Jahrhundert, Ende des 14. Jahrhunderts, und sehr viele Sachen, die da drinnen vorkommen, bauen halt einfach auf gewisse Quellen auf gewisse Fakten halt auf und eben auf ein gewisses theoretisches Geschichtsverständnis halt einfach. Und das ist speziell jetzt, da sage ich mal, meine Rolle dabei, oder da habe ich mich dann eingebracht.
Bevor wir über deine Rolle reden, ich muss nur einen Game-Entwicklungsaspekt reinbringen, warum ich das Spiel so spannend finde. Es ist ein Spiel, was ja wirklich hauptsächlich natürlich ist, unabhängig ist von den Beratenden, also Consultants und vielleicht ein paar Zulieferern und so weiter, aber es ist tatsächlich von einer Person entwickelt worden. Das feiere ich, oder?
Genau, also es ist Slavic Magic ist der Entwickler. Es ist eine einzelne Person an und für sich.
Ein Indie-Dev aus Polen.
Genau, so ist es. Ist auch das erste Projekt tatsächlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass da im Vorhinein großartig andere Sachen oder so entstanden sind. Was es auf jeden Fall sehr besonders macht. Man muss nur, ich will das jetzt nicht relativieren, weil es stimmt, er ist der einzelne Entwickler, aber er arbeitet ja trotzdem sehr eng einfach mit anderen Leuten auch zusammen. Sehr viele Leute arbeiten auch zu. Das heißt, gewisse Arbeitsbereiche sind auch ausgelagert. Und er ist aber trotzdem derjenige, der quasi dieses Puzzle dann zusammenfügt und das Ganze halt dann wirklich zusammensetzt und auch sagt, er möchte in diese Richtung halt einfach gehen. Das heißt, es ist schon, man kann sehr wohl als Einzelentwickler so sehen, aber man muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, es sind immer mehr Leute dazugekommen, die auch aushelfen, beziehungsweise die halt einfach zuarbeiten. Ganz klassisch natürlich Musik, solche Sachen halt einfach.
Genau. Also ich habe es halt total spannend gefunden, weil es halt wirklich so diese Grundvision von ihm kommt, das Game Design, sehr viel, glaube ich, vom Code, aber auch von den künstlerischen Aspekten. Es schaut ja sehr schön aus, schaut ja wirklich voll schön aus. Und für alle, die es interessiert, das ist in Unity entwickelt.
Nicht Unreal?
Nein, Unreal 4.
Was, ist es ein Unreal?
Unreal 4 müsste es sein, ja.
Das wurde vorher im Chat auch geschrieben.
Unreal 4, okay.
Hätte Unreal 5 genommen, oh nein. Nochmal von vorne.
Es war eine Diskussion nämlich tatsächlich, ob er umsteigt auf Unreal 5. Aber er hat es dann, ich habe da keine Ahnung jetzt, das dann auch einmal so erklärt, dass das einfach jetzt auch zu viel Arbeit wäre, glaube ich, das jetzt irgendwie umzuwandeln und so weiter. Und deswegen wird das jetzt vorerst einmal auf 4 entwickelt. Und
ist auch vollkommen Start, okay, es schaut so super gut aus, ja. Performance-technisch, wie gesagt, ich hatte keine Probleme, alles gut. Man muss dazu sagen, es ist ein reines Singleplayer-Game, vielleicht mit einer Option auf Multiplayer, da hatten wir gerade vorhin drüber noch kurz gesprochen, dass es halt, je nachdem, wie das dann, wie aufwendig es ist und ob es sich dann auch umsetzen lässt, aber
stimmt, also Unreal Engine 4, und wenn das jetzt richtig ist, hat er auch teilweise Photogrammetry verwendet, das ist vielleicht ganz spannend, also das wäre die Technik, dass du Bilder, ganz viele Bilder von einem Objekt machst, dass du eine möglichst realistische Darstellung von diesem Objekt hast und das dann in das Spiel integrieren kannst.
So, Photogrammetrie, ja, genau.
Genau, ja.
Ich hab's jetzt nicht im ersten Moment. Genau, ja.
Ja, das ist auch spannend. Ja, nein, Unreal Engine 4. Oh mein Gott. Thomas hatte recht und ich hatte Unrecht.
Ja, wie so oft, aber wir müssen das nicht eigens rauskehren da bei dem Podcast.
Das kann ich mir jetzt die nächsten 5 Monate anhören. Kannst du dich noch erinnern? Da habe ich gewusst, dass es in Unreal war und nicht in Unity.
Du sagst damals einfach immer Unity, dabei ist Unreal die bessere Ding, aber okay, das ist ein anderes Thema. Lassen wir mal. So jetzt Andi.
Jetzt ist ein großer, großer Moment.
Ich weiß es nicht, was wollt ihr jetzt Großartiges wissen?
Das Geschichtliche, wie da dein Einfluss war. Also wie bist du dann dazugekommen? Weil hast du dann, konntest du es spielen? Klar. Hast du eine E-Mail hingeschrieben und gesagt, ey?
Genau. Nein, also die Situation war so, ich bin schon vor einigen Jahren auf dieses Projekt gestoßen. Auch dieses Projekt dauert mittlerweile 7 Jahre an. Also ist eine sehr lange Reise, auch jetzt für Slavic Magic, was jetzt in eine sehr besondere Phase auch übergeht. Und ich habe das vor vielen Jahren schon einmal gesehen und das war halt ein Spiel, das halt einfach ganz klassisch halt Mittelalter mit alt verbunden hat und dementsprechend alles, was ein bisschen älter ausgesehen hat, wird schon passen. Das war so der ursprüngliche Anspruch. Und dann hat sich's aber in den darauffolgenden Jahren durch die Zusammenarbeit und durch den Einfluss einfach von einzelnen Personen, die ihm dann immer mehr beratend ihm zur Seite gestanden sind, in eine ganz andere Richtung sich entwickelt. Und es ist dann dieser historische Anspruch gekommen oder Anspruch an eine gewisse historische Darstellung entstanden. Und im Oktober 2022 ist dann diese Demo erschienen, die öffentlich zugänglich war. Die war im Zuge des Steam Next Festivals damals eben zu spielen. Ich habe mir das natürlich auch angesehen, weil es natürlich für mich auch sehr spannend war. Und bei mir war es dann allerdings so, dass zu diesem Zeitpunkt ein Freund bereits im Chat bei mir auch so aktiv war im Stream. Und der ist selbst Teil von diesem, ich sage mal, von dieser Entwicklungsrunde. Einer, der eben so zuarbeitet und beratend auch dabei ist, nämlich der Jakob. Das ist derjenige, der die ganze Bausubstanz in dem Spiel entworfen hat. Also der ist selbst in der historischen Bauforschung tätig, also hat auch hier wieder diesen wissenschaftlichen Background im Fachbereich jetzt der eben historischen Bauforschung, reist durch quer Europa und schaut sich Gebäude an und weiß ganz genau, wie die Sachen gebaut sind und warum und wieso überhaupt. Und er hat mich damals gefragt, ob ich halt Interesse hätte, selbst halt so ein bisschen mitzuwirken, beziehungsweise mal hineinzuschnuppern. Und natürlich habe ich dann nicht Nein gesagt, weil zu dem Zeitpunkt hat das Spiel, glaube ich, 60 Alpha-Tester gehabt und ich glaube 16.000 Anmeldungen dafür oder so. Da habe ich mir gedacht, na gut, natürlich schaue ich mir das an. Und bin dann eben reingerutscht, habe mir dann ein bisschen halt so getestet halt einfach. Und es sind dann aber sehr schnell, ist eine sehr, sehr, sehr schnelle Entwicklung auch immer gewesen oder sehr viele Themen, die immer wieder besprochen worden sind. Und habe dann gleich aber begonnen, mich da auch selbst einzubringen, weil das sind einfach Themen gewesen, die ich auch aufgrund meiner Doktorarbeit schon sehr gut erarbeitet habe, zumindest für die Stadt Wien. Schon gesagt, wir sind jetzt nicht in Wien, aber in Franken. Aber ich habe dann einen gewissen Zugang zu dieser Thematik halt einfach schon gehabt auf unterschiedlichen Ebenen und habe begonnen, mich ja halt dann immer mehr einzubringen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann in gewissen Bereichen auch sehr viel dann auch so Konzepte erstellt habe und so weiter oder Nachfragen immer wieder auch gekommen sind halt. Also ich habe mich halt immer mehr so eingebracht halt und bin dann immer tiefer sozusagen auch verwurzelt gewesen damit. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich jetzt eine ganz besondere Stellung oder so habe in dieser Entwicklung, weil wir mehrere Leute sind, die hier so beratend dabei sind. Aber man merkt halt einfach, jeder hat so einen gewissen Schwerpunkt und da sind wir jetzt wieder bei dem Titel des Experten halt mehr oder weniger. Es gibt halt einfach Leute wie zum Beispiel der Jakob eben für die Architektur, der kann da alles dazu sagen, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Ein Iol zum Beispiel ist derjenige, der die gesamte Kostümkunde über hat, also wie Leute angezogen sind, wie sie gerüstet sind und so weiter. Und ich bin dann eher derjenige, der in diesem Bereich so mehr die so Alltagselemente mit eingebracht hat, also so alltagsgeschichtliche Aspekte, aber auch wieder diese, immer wieder darauf hingewiesen habe, so was will das Spiel jetzt wirklich darstellen, was will das Spiel erzählen einfach, also mehr wieder in diese theoretische Richtung gehend, so ich beschreibe es immer sehr gerne als jemand, der im Hintergrund mit dem erhobenen Zeigefinger halt steht und wenn dann irgendeine Sache diskutiert wird, dass ich ja der war, gesagt habe, ist es das, was jetzt wirklich für das Spiel passt? Ist es jetzt wirklich, wir haben, also das Spiel möchte einen oder verfolgt einen gewissen Ansatz. Und ist das, was jetzt diskutiert wird, wirklich etwas, was jetzt zu diesem Ansatz dazu passt oder eben nicht? Und habe dann aber auch noch jetzt in ein paar Bereichen auch bei der konkreten Entwicklung von digitalen Assets und so weiter auch mitarbeiten dürfen und so weiter. Also es sind sehr viele unterschiedliche Bereiche, wo ich ein bisschen mitmische halt einfach.
Du sprichst ein ganz ein wichtiges Thema an. Das ist, ich glaube, wir hatten im Privaten einmal Diskussionen drüber und da finde ich auch deine Meinung total spannend. Es gibt ja auch immer diese Diskussionen, wie akkurat kann und vor allem sollen solche Aspekte in Filmen oder vor allem auch in Videospielen sein. Ich meine, Nummer eins, es gibt ja diese sogenannte Uncertainty. Das heißt, manche Sachen kannst du einfach gar nicht wissen, die kannst du gar nicht. Also wir haben tatsächlich ein bisschen Forschung in dem Bereich gemacht, wo wir dann versucht haben, Virtuality-Erfahrungen nachzustellen und von einem Platz, wo wir dann versucht haben herauszufinden, historischer Platz. Man hat nicht genau gewusst, wie hoch vielleicht die Gebäude rundherum waren. Das heißt, wie war zum Beispiel die Akustik, wenn eine Person in der Mitte gestanden ist? Wer hätte dann überhaupt diese Rede noch hören können? Und dann haben wir halt versucht, mit dieser so ein bisschen, ja, den Historikern, Historikerinnen dann irgendwie so ein bisschen Freiheit zu geben, zum Beispiel die Wände ein bisschen höher zu ziehen oder ein bisschen, was man halt quasi alles an dieser Unsicherheitsfaktoren gehabt hat. Aber ich meine, das ist ein anderer Punkt, aber der große Punkt ist, ganz viele Sachen funktionieren halt für einen Entertainment-Bereich nicht, aus verschiedensten Gründen. Und das wäre fast schade, wenn man es dann absolut sich nur an dieser Geschichte festhaltet und überhaupt diese künstlerische Freiheit, dass man halt wirklich eine gute Erfahrung macht. Vielleicht magst du da ein bisschen.
Ja, also das ist eher ein ganz, ganz spezielles Thema. Ist natürlich vollkommen richtig. Selbst wenn wir, du hast es jetzt eh schon gesagt, also Geschichtswissenschaft, alles, was wir aus der Vergangenheit versuchen zu eben rekonstruieren, ist nicht vollständig. Also auch die Geschichtswissenschaft hat nur einen gewissen Einblick auf das, was früher passiert ist und würde nie jetzt von sich behaupten, zu sagen, was tatsächlich damals passiert ist, weil einfach so viele Sachen eben nicht rekonstruierbar sind, nicht erfahrbar sind, was auch immer. Also das heißt, also die Geschichtswissenschaft interpretiert halt die Vergangenheit mehr oder weniger, also sehr, sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Und im Grunde ist es jetzt genau das Gleiche bei einem Spiel, das ja einem gewissen Muster folgt, das einem gewissen Code folgt und so weiter. Das kann nicht wiedergeben, wie es damals halt war. Also diese Annahme, und das sind jetzt da wieder diese Schlagwörter mit eben diesem historischen Korrekt und dem Akkurat und authentisch und so weiter, das sind alles sehr viel genutzte Begriffe, die mehr eigentlich den Marketingzwecken dienen, einfach weil sich Spiele mit genau diesen Schlagwörtern sehr gut vermarkten lassen, weil so ein gewisses Bedürfnis angesprochen wird von den einzelnen Personen, die sagen, boah, geil, reale oder realistische Grafik und eben voll faktenbasierend und das und das und das. Aber das Problem ist, dass genau dadurch dann etwas entsteht, nämlich dass das halt eine Mogelpackung eigentlich ist. Wie schon gesagt, das, was dieses Spiel durch dieses Wording verspricht, kann es gar nicht erfüllen. Wie schon gesagt, es ist erstens einmal ein Videospiel, es ist ein digitaler Raum mit ganz klarer vorgegebenen Pfaden. Selbst ein Open-World-Spiel ist nicht Open-World, wie wir wissen, und hat trotzdem seine Grenzen. Das Problem ist, es tut eigentlich darüber hinwegtäuschen, dass wir einfach nicht wissen, wie es tatsächlich war. Das Spiel ist aber bis zu einem gewissen Punkt dann behauptet eben von sich, weil es halt einfach ein Marketingzweck halt ist.
Ja, aber du musst halt dann auch sagen, gut angenähert ist immer noch besser als gar nichts. Weißt du, weil die Leute müssen halt nur wissen, dass es nicht genau so war. Aber so wie du sagst, das lässt sich halt viel besser verkaufen, wenn du sagst, historisch korrekt, fertig.
Genau das ist ja das Problem. Ich bin der Meinung, kein Spiel muss in Richtung des Realismus gehen. Das ist zum Beispiel für mich etwas, also wenn ich jetzt dann so Mittelalter-Spiele denke, ich liebe Foundation zum Beispiel. Ich mag Going Medieval. Das sind Spiele, die auch grafisch gesehen jetzt überhaupt keine realistische Grafik halt haben, aber trotzdem sehr viel mit so mittelalterlichen Aspekten halt einfach spielen und die aufgreifen. Das ist für mich trotzdem ein Spiel, das mittelalterlich quasi halt ist, aber eben diesen Realismusfaktor halt nicht mit hineinkriegt. Das Problem ist, gerade durch diesen vermeintlichen Realismusfaktor wird auch eine gewisse Glaubwürdigkeit vorgetäuscht, die aber nicht wirklich vorhanden ist, die aber als absolut dargestellt wird. Was wir können bei solchen Spielen ist ein Bild der Vergangenheit zu erstellen, was letztendlich immer eine Kunstform ist. Das ist das, was du, Joe, jetzt eh vorhin schon gemeint hast. Es ist immer eine Kunstform, das ist kein Abbild der Vergangenheit, es ist nicht rekonstruierbar. Aber was möglich ist, ist eine gewisse Gefühlswelt zu erschaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, die für die Spielerinnen und Spieler einfach als glaubwürdig erscheint. Und das ist auch völlig okay, wenn genau das entsteht. Das ist die Immersion, das sind schöne Sachen und so weiter. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das, was jetzt im Spiel vorkommt, sozusagen das ist, wie damals eben das Mittelalter halt wirklich so funktioniert hat. Es ist noch immer ein Spiel und der Spieler nutzt eben die Mechaniken, die eine konkrete Person sich überlegt hat, wie man als Spieler handeln kann halt einfach. Das hat nichts mit einer Realität halt dahinter zu tun. Und gerade jetzt, wenn man das so sagt mit, ja, das sind alles so Objekte, die so super genau rekonstruiert sind und so weiter, dann täuscht es nur noch mehr darüber weg eigentlich. Also es ist immer die Frage des Wordings dahinter. Aber eben, wenn genau auf das gepocht wird, halt einfach, wie genau das alles ist und triff historische Charaktere und erlebe die Schlachten oder die historischen Ereignisse und so weiter. Nein, du triffst keine historischen Charaktere, du erlebst keine historischen Ereignisse und. Also, wie schon gesagt, das ist hauptsächlich ist das Marketing und es ist sogar eher eine Falle, die dabei gestellt wird, wenn man das so auf diesen Punkt hinaus auch vermarktet, dass etwas eben ganz genau recherchiert ist und bis ins Detail und so weiter. Weil wenn jemand schon sagt, bis ins Detail nachgemacht, dann ist das nicht bis ins Detail, weil selbst wir, die sich mit dem beruflich beschäftigen, wissenschaftlich beschäftigen, können das nicht ins Detail erforschen, weil das nicht geht einfach. Also
ich glaube,
Verständnis, das ist das Problem.
Ich glaube, am Ende des Tages aber trotzdem ein ganz großer Einstieg für viele, die sich dann weiter damit beschäftigen wollen. Es ist eine Diskussionsbasis. Es ist, also wie gesagt, wenn es halt marketingtechnisch in super akkurat und alles war genau so, dann ist es einfach falsch.
Genau.
Aber wenn man sagt, okay, möglichst akkurat und viele Details und man kann es dann auch nutzen, dass man dann manche Sachen davon erklärt, dann hat das einen irrsinnigen educational value. Es motiviert Leute, dass sie sich dann mehr in den Bereich vielleicht dann reinlesen. Ist ja, glaube ich, ich gebe immer dieses blöde Beispiel, aber zum Beispiel, wie extrem unattraktiv doch immer Physik war und dann war Big Bang Theory. Und, ich meine, okay, da sind wir wirklich, wirklich weit weg von akkurater Physik, aber es waren halt trotzdem ein paar lustige Sachen, die dort mitgebracht worden sind und plötzlich sind die Zahlen von physikstudierenden Anfängern total in die Höhe geschossen. Und sowas ist ja total nett.
Ich glaube, es erzeugt einfach mehr Sichtbarkeit und eine höhere Akzeptanz und das ist vielleicht etwas so ein bisschen, das ist gar nicht so schlecht. Das ist so, wie du sagst, ne? Deine Sicht auf die Dinge ist jetzt natürlich schon ein bisschen fokussierter, weil es ja auch dein Bereich ist. Und wenn jetzt jemand hinkommt und sagt so, hey, schau dir das an, die Rüstung, das ist komplett akkurat, dann stellst du die Hohe auf, ne? Und das ist genau perfekt. Und damals haben alle rot getragen und das war genau diese Seide und der Farbton. Und da wirst du natürlich nervös. Aber wenn es dann halt vielleicht die anderen Leute dazu bringt, einfach nur Interesse zu wecken und die schauen sich dann die Burg Hochosterwitz in Kärnten an, ein kleiner Werbetipp, oder halt das Zeughaus in Graz, einfach weil sie interessiert und drüben können sie das dann ist das so, wie es eben die Joy meinte, glaube ich, doch ein ganz, ganz vielleicht sinnvoller Einstieg, aber ich verstehe, was du meinst, dass die Werbung da keine Skrupel hat, um ein möglichst breites Publikum anzuspielen und die das garantiert überall hinschreiben, weil es halt einfach schon so akzeptiert ist und dann das auch übel aufstoßt. Du meintest, du warst da mit dem Zeigefinger dahinter. Ich frage dich jetzt was, Andi, bist du schuld, dass man nur mit einem Ochsen startet?
Nein.
Okay, bist du schuld, dass nur eine Familie pro Monat hinzuzieht?
Nein.
Okay, passt. Sonst hätte ich dich nämlich jetzt löschen müssen.
Okay. Nein, kannst du leider nicht auf mich abschneiden.
Aber okay. Ich meine, ihr beide habt das Spiel gespielt. Vielleicht könntest du ja ganz kurz das Spiel applaudern. Das ist vielleicht auch spannend, das einfach so.
Wie macht das Spiel Spaß? Ich kann es mal ganz kurz, also ich bin in der allerersten Runde noch und ich habe jetzt, glaube ich, 5 Stunden plus oder so gespielt. Es leben noch alle, sie haben auch die Winter überlebt, aber es ist viel, viel komplizierter, als ich mir das zuerst dachte, weil es schaut alles hübsch aus. Du fängst eben an, du hast so, ich glaube, so 3, 4 Familien mit ein paar Leute und einen Ochsen, der halt die Sachen hin und her zieht. Und dann denkst du dir so, hey, es ist ganz easy. Und dann plötzlich fängt es an, ne? Dann werden die Ressourcen knapp, dann kommen die Jahreszeiten. Hey, im Winter brauchst du Holz zum Heizen oder so. Natürlich hast du nichts zum Heizen, dann kannst du keine Beeren pflücken und so. Also ich finde dann, dass das einen sehr, sehr guten Übergang macht und man dann sieht, so von einem Problem zum anderen kommt man dann. Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit wird es dann wohl besser. Der eine Ochse ist überhaupt verschwunden. Aber ich war sehr positiv überrascht. Und das, was wir auch hatten, du hast die Möglichkeit, weil du hast ja so eine Obendrauf-Sicht und du kannst ja auch reinzoomen oder weiter rauszoomen, aber du hast auch wirklich die Möglichkeit, als Person durch dein eigenes Dorf zu gehen. Das ist spielerisch komplett irrelevant, ja. Aber es gibt halt echt einen sehr, sehr guten Gesamteindruck und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute wirklich abholen wird. Das denke ich
Genau, also diese Top-Down-Sicht ist ja ganz typisch eigentlich für solche Aufbauspiele, also hauptsächlich eben von oben aus der Vogelperspektive betrachtet, vielleicht dann noch hineingezoomt, mehr in eine Schräge und so weiter, aber es ist halt sehr, sehr, sehr selten, dass solche Aufbauspiele es auch erlauben, dass man frei sich auch dann wirklich begeben oder bewegen kann, eben durch diesen Teil, den man halt selbst errichtet hat. Und das ermöglicht das Spiel durch eine Funktion, dass man eben den Herrscher, es das heißt ja Manor Lords, also übersetzt eigentlich Herrenhausherr, also nicht wirklich, aber eben es geht um einen Herrscher in dem Fall und genau den steuert man quasi dann durch. Aktuell ist das jetzt dann nur ein männliches Modell, aber da wird demnächst auch ein weibliches Modell kommen und mit dem kann man dann einfach quasi wirklich durch diese Siedlung halt gehen und man kommt drauf, dass das aus der Perspektive völlig anders wirkt, als wenn wir jetzt wirklich nur aus dieser Vogelperspektive drauf schauen. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant ist, weil es eben, ja, wie schon gesagt, eine ganz andere Perspektive ermöglicht.
Eben genau das mitzuerleben. Das ist, ich habe, glaube ich, auch unbewusst was gelernt. Das hat mich dann auch geschockt. Ich glaube, das war in der ersten halben Stunde von Manor Lords. Du musst ja dann Familien zuordnen. Und dass da dann teilweise die Familiennamen herkommen, wie Müller oder so.
Genau, also das ist vielleicht tatsächlich etwas, was für Manor Lords jetzt eine Besonderheit darstellt. Wir kennen es aus anderen solchen Aufbauspielen, dass Einzelpersonen zugeteilt werden in einzelne Jobs, einzelne Arbeitsstellen und so weiter. Das ist bei diesem Spiel anders, sondern da orientiert sich jetzt tatsächlich an so gewisse Familienverhältnisse eben aus dieser Zeit, also aus dem Spätmittelalter, wo Familien tatsächlich Betriebe führen. Also man steuert nicht eine einzelne Person, sondern man weist Familien zu. Und diese Familie besteht dann aus meist drei Personen tatsächlich. Und diese drei Personen führen dann die jeweilige Tätigkeit aus. Also das ist ja vielleicht etwas, was eine Besonderheit für dieses Spiel darstellt.
Ich wollte gerade voller Freude eure beiden Nachnamen leaken und fragen, wo eure Namen herkommen, aber ich glaube, das gibt mir jetzt.
Ich kann es dir nicht einmal sagen. Also bei meinem Nachnamen, ich weiß es wirklich nicht. Wir haben es einmal versucht, irgendwie nachzuforschen, aber die Vermutung ist irgendwie, dass das aus dem Italienischen kommt, aber wir wissen es nicht. Keine Ahnung.
Also leak mir mal nicht die Nachnamen. Okay. Aber das ist so, wie du meintest, das war halt auch eben für mich eine komplette Umstellung, weil dann ist das Gebäude und dann denkst du so, was, das soll ich wen zu? Okay, dann weiß ich, hier bin zu und dann habe ich keine Familie mehr, die Häuser baut.
Ja, genau.
Und
Und
dann.
Entschuldigung, nur wegen dem Nachnamenthema. Also mein Nachname ist ja bekannt, also mit Birke. Und da gibt es die Idee, dass es von Birke kommt. Und das war halt eine räumliche Gestaltung. Das heißt, keine berufliche, sondern da hat halt irgendjemand einmal angefangen, unter einer Birke zu leben oder in der Nähe von einem Birkenwald. Und da soll der Name herkommen. Gibt es i unterschiedliche Ideen, aber das ist eine davon.
Namensgenese ist immer etwas sehr, sehr, sehr Spannendes.
Thomas, hallo?
Ja, sagt euch, dass gerne im Wald gehst, da musst du nicht so eine Namensgeschichte aufziehen. Nee, ist eh okay. Ich habe jetzt den, was wollte ich sagen? Genau, und das mit den Familien. Und dann hat es bei mir persönlich sehr lange gedauert, jetzt vom ersten Mal spielen her, bis du weißt, warum keine neuen Familien ins Dorf ziehen, warum du nicht mehr Leute kriegst, dass du da eben Bedürfnisse erfüllen musst und so ein Zufriedenheitsgrad über 50% und dann kommt so pro Monat eine neue Familie dazu, wenn du die Häuser dafür hast. Also, das waren halt schon so Sachen. Ja, und dann, ich habe jetzt vorhin noch in der Runde Steuern eingeführt und dann waren alle sehr, sehr unglücklich.
Was für ein Zufall.
Was für ein Zufall. Ich wollte 40% nehmen und dann waren sie richtig unglücklich und dann kam keiner mehr.
Was
Und
für ein
dann war
Zufall.
Österreich 2.0 ist dann stagniert bei 100 Einwohnern und 30 Familien und ja. Ja, und im Winter wollen die alle essen, aber ich habe gesehen, du hast die Option, jede fünfte Mahlzeit auszulassen. Also man kann da jetzt doch ein bisschen.
Glaube, jede vierte, glaube ich, ist es. Aber ja, du rationieren quasi, das ist. Es gibt aktuell, also es gibt, was es auch noch besonders macht, es gibt sogenannte Skillbäume, also ein Skillbaum, bei dem du gewisse so Entwicklungszweige und so weiter halt freischalten kannst, eben für deine Stadt oder für das Stadt jetzt eben nicht für maximal Siedlung, aber bezieht sich jetzt in erster Linie auf das Gebiet. Und du hast nämlich die Möglichkeit, in diesem Spiel auch auf deiner Karte mehrere Gebiete dann auch zu beanspruchen und einzunehmen. Und du kannst in jedem dieser Gebiete dann selbst eine Siedlung nochmal gründen. Das heißt, du startest mit einer Siedlung, kannst aber dann in anderen Gebieten, sobald du sie eben beansprucht und eingenommen hast, dort eine Siedlung gründen und dann sozusagen einen Austausch halt machen. Also dass du sozusagen Waren von einem Punkt zum anderen schickst und so weiter. Und jede Region hat so gewisse Ressourcen, die du halt wieder speziell abbauen kannst. Dann kannst du eine Siedlung quasi zur Bergbausiedlung machen, die andere ist die Landwirtschaftssiedlung, wie auch immer halt einfach. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Dass du die miteinander verbinden musst und nicht alle Ressourcen überall kriegst?
Nein, das okay. War es jetzt nicht.
Was dann... Stelle ich dir jetzt die Frage aus dem Chat, ob du schuld bist, dass es keine Stadtwache gibt?
Ja, das ist richtig.
Warum hat dich die Stadtwache gestört?
Das ist jetzt auch ein sehr schönes Beispiel, eben wie diese Entwicklung stattfindet oder eben funktioniert. Ich kenne es aus anderen Projekten, die sich speziell mit Geschichte eben auseinandersetzen oder eben im Spiel versuchen, gewisse Geschichte oder die Geschichte irgendwie einzubringen. Und da ist es dann aber meistens so, dass das Ganze sehr zweitrangig, wenn überhaupt zweitrangig, behandelt wird. Also da gibt es dann historischen Input oder Input von Historikerinnen und Historiker und dann schaut man halt, wie man mit dem halt irgendwie umgeht, dass man das irgendwie berücksichtigt und so weiter. Aber eben, es ist ein künstlerisches Werk und in dem Moment, man hat freie Handhabe und das ist grundsätzlich ja auch okay. Es ist nur wichtig halt trotzdem mit das Endprodukt, das Bild, das halt dabei entsteht, das sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Und bei dem Spiel ist es aber so, dass Slavik, also der Entwickler, sehr genau eigentlich mit uns Beratern dann zusammenarbeitet und auch sehr genau auf uns hört. Das ist wirklich etwas sehr Besonderes, weil wenn zum Beispiel das Thema ist, gut, wie wäre es mit dieser Sache? Und die Historiker oder die Berater dann sagen, ja, nett, aber es passt überhaupt nicht ins Spiel, dann kommt es auch nicht. Das ist wirklich etwas, wo er dann sich ganz genau an dem orientiert und wirklich sehr auf uns hört. Was gleichzeitig auch ein bisschen die Gefahr birgt, oder nicht die Gefahr, aber für uns auch wichtig ist, dass wir vorsichtig sind halt natürlich auch mit, wie bewerten wir das, weil wir haben da wirklich die Möglichkeit, sehr stark das Spiel auch zu beeinflussen. Und das soll natürlich nicht ins Negative geraten.
Ja, kann auch den Erfolg dann schmälern, weil es halt dann, blöd gesagt, auf möglichst korrekt, aber dann vielleicht sehr viel Spielspaß rausnimmt, weil halt Kampffeatures nicht reinkommen. Also ihr habt ja auch eine gewisse, jetzt finanzielle Verantwortung, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ihr seid ja auch daran interessiert, dass das Spiel gut funktioniert. Und du meintest vorhin, ich glaube, 2,5 Millionen Wishlist, also das ist, es bahnt sich an. Es ist jetzt nicht irgendwas Kleines, sagen wir mal. Und das war ja auch schon eine sehr, sehr große Überraschung in der Demo-Phase.
Genau. Die Sache ist, du sprichst da einen sehr, sehr wichtigen und guten Punkt an. Ich bin damals, wie ich dazugestoßen bin, dann auch natürlich gleich euphorisch gewesen, weil ich mir gedacht habe, man kann das einbauen und dann kann man das einbauen und das und das und das wäre auch super und so weiter. Bin dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass eben das nicht möglich ist, weil du eben diese Konzepte eventuell nicht in eine spielbare Form bringen kannst, die auch unterhaltsam ist. Und letztendlich wird hier natürlich etwas erschaffen, was Unterhaltung bieten soll. Und deswegen muss es dann an gewisser Stelle Vereinfachungen geben, vielleicht auch Verallgemeinerungen geben. Und trotzdem versuchen wir genau diese Punkte, selbst wenn die dann eintreten, eben einen Bezug weiterhin herzustellen zu historischen Gegebenheiten eventuell und Dinge, die wir irgendwie so nachweisen können oder wo wir einfach einen Bezug dazu herstellen können. Also wir versuchen das trotzdem dann irgendwie in eine Richtung zu lenken, die halt einfach einerseits spielbar, unterhaltsam bleibt, aber gleichzeitig halt auch eine sinnvolle Interpretation von einem Phänomen eventuell halt darstellt. Und das
ist ja, ich meine, das muss man halt sagen, das ist ja, glaube ich, auch, also neben Manolords, die absolute Stärke ist ja eben nicht nur, dass es hübsch ausschaut, sondern dass die Immersion stimmt. Dass du halt, so wie du sagst, also da ist der Ochse, zieht da den Baumstamm rum und der eine trägt den Stein dorthin. Du kannst dir das ganz genau anschauen. Also ich glaube, es wurde hier schon sehr, sehr viel richtig gemacht, so vom Ersteindruck aus. Also vom Wiederspielwert und so. Wir hatten vorhin auch das Thema, bezüglich Tutorials. Es ist auf jeden Fall schwieriger als Standardspiele aus dem Genre, die aktuell am Markt sind. Das muss man halt sagen, weil es dann später eine Tiefe hat und Fehler auch nicht so leicht oder so schnell auszumerzen sind. Na, wenn im Winter nichts zum Essen hast, dann musst du halt mal warten, bis die Jahreszeiten vorbei sind, bis die Felder wieder, ja, anfahren können und sonstiges. Und vorher sind mir noch 3 Häuser abgebrannt, das mögen die Leute auch nicht. Also da hast echt jede Menge Probleme.
Ja, also es ist sicherlich anspruchsvoll mittlerweile. Also ich kann sagen, dass in der Testphase bzw. in den Alpha-Tests dies zum Teil nicht war. Aber auch war auch jetzt nicht das Thema, weil es darum gegangen ist, halt vielleicht gewisse Mechaniken auszuprobieren oder vielleicht Fehler zu finden oder was auch immer. Und deswegen war auch ich jetzt überrascht, wie ich jetzt diese erste, unter Anführungszeichen, offizielle Version gespielt habe. Und mich hat es auch im ersten Run komplett zerlegt, weil ich noch so gespielt habe, wie ich es halt in der Alpha-Version halt gespielt habe. Das hat sich aber nicht umsetzen lassen. Und da ist es jetzt deutlich anspruchsvoller geworden. Auch, ich würde sagen, deutlich langsamer auch. Also ist jetzt da etwas, was jetzt da schon eine gewisse Zeit einfach benötigt, bis Sachen entstehen. Du hast es selbst gesagt, du hast am Anfang einen Ochsen. Die Leute, du hast jetzt nicht viele Arbeiter und so weiter, die Sachen machen können, aber das gehört halt auch irgendwie auch dazu. Also ich finde das sogar sehr angenehm, ehrlich gesagt, weil es dem ganzen Spiel eine neue Dynamik auch noch
Ja, und das entschleunigt, du musst ja nicht gleich, du kannst ja auch den Spielspeed hochdrehen. Das machst du natürlich, wenn du dann darauf wartest, dass irgendwas fertig wird oder so weiter. Aber für den Anfang, weil da gibt es eh so viele Eindrücke, du kannst auf alle Gebäude klicken. Du hast Hinterhöfe, wo nochmal zusätzlich Essen anpflanzen kannst. Also dieser Erkundungsfaktor ist perfekt darauf abgestimmt, dass es halt nicht so schnell geht.
Jetzt würde ich aber gern ein bisschen weg von dem Spiel und allgemein wieder das Thema von Spiele mit historischem Kontext. Andi, mich jetzt brennend interessieren, was sind Spiele, wo du sagst, die haben es richtig gut gemacht? Und was sind Spiele, wo du sagst, das war eine absolute Katastrophe?
Also jetzt gerade auch, wenn es um den Tiefgang und so weiter geht, würde ich sagen, Spiele wie Valiant Hearts beziehungsweise This War of Mine sind Spiele, die auch einen sehr ernsten Hintergrund auch haben und auch sehr sensibel mit der Thematik umgehen. Und das finde ich, also lösen die das sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten ist es das im Großen und Ganzen. Was ich auch sehr positiv gefunden habe, das ist aber sehr unterschiedlich aufgefasst worden, interessanterweise, ist die Kampagne von Age of Empires 4, wo du, bevor du
immer gespielt.
Ja, bevor du dieses einzelne in der Kampagne, dieses einzelne dieses Szenario gespielt hast, hast du dann immer so einen kleinen ein Update bekommen, was ist passiert sozusagen. Und da haben sie nicht irgendwie versucht, es auf alt zu machen und so weiter, sondern sie haben echte Aufnahmen, also Aufnahmen aus der heutigen Zeit genommen und haben so mit Augmented Reality mäßiger Variante halt Sachen drüber gelegt einfach. Und das finde ich war aber sehr stimmig, weil es eben erstens nicht den Eindruck vermittelt, irgendwie machen wir halt alt und dann wird es schon passen, sondern im Gegenteil, das ist das, was wir heute haben, das ist sozusagen das Ergebnis der ganzen Sache und das ist das, was als Erbe zu uns gekommen ist von diesem jeweiligen Ereignis oder was es auch immer ist. Und haben das aber dann halt noch illustriert mit so digitalen Überblendungen. Und ich habe das eigentlich sehr gut gefunden. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Also das hat nicht allen gefallen. Aber mich als, gerade jetzt da mit jemandem, also mit seinem wissenschaftlichen Background, mich hat das eigentlich sehr gut abgeholt. Ansonsten ein Spiel, das immer wieder fällt, wenn es jetzt da eher um die weniger guten Seiten geht, muss ich immer wieder anmerken an dieser Stelle, ist Kingdom Come Deliverance. Das ist ein Spiel, das zwar in gewissen Punkten auf jeden Fall Stärken besitzt und auch gewisse Sachen gut macht. Ich würde auch sagen, aus der Sicht des Spielers, der jetzt das Hirn ausschaltet und in Anführungszeichen einfach ein Videospiel spielt, ist es auch ein tolles Spiel. Nur man darf halt nicht anfangen hinzuhören, weil dann wird es halt kritisch auf vielen Ebenen tatsächlich. Und das ist halt für mich ein Paradebeispiel einfach für ein Spiel, das im Endeffekt ein politisches Machtinstrument ist, nichts anderes.
Was war mit dem anderen, dieses Crusader Kings oder wie das hieß? Wie ist das Crusader gut Kings, ja. Oder schlecht? Oder?
Ja, es ist ein bisschen schwer einzuordnen, ganz ehrlich. Spielt auch jetzt oder greift auch diese mittelalterliche Thematik auf, aber du machst da, was du willst.
Ist mehr auf Unterhaltung.
Ja, und es ist jetzt nichts, was irgendwie auf, ja, keine Ahnung, da irgendwelche Bezüge so herzustellen, tue ich mir schwer. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Game Studies, die sich also wissenschaftlich mit Videospielen, speziell mit geschichtlichem Inhalt, auseinandersetzen, das auch schon ein wenig sich angesehen haben. Habe ich jetzt noch nichts dazu gelesen, was die irgendwie dazu schreiben, aber du startest halt in einer gewissen Zeit, du hast einen Startzeitpunkt, also ein Jahr mit einer gewissen politischen Verteilung und gewissen Häusern, Dynastien einfach über eine mehr oder weniger Weltkarte, nicht vollständig, aber ein großer Bereich halt einfach. Und in dem Moment, wo du dann startest und eingreifst, bewegst du dich immer weit weg von diesem historischen Setting. Deswegen, ja, ich weiß nicht, du spielst halt mit ein paar so Grundelemente, die aber auf sehr vielen Ebenen nichts wirklich jetzt damit mit
Okay.
ja, der Geschichte und unserer Vergangenheit zu tun hat. Aber cooles Spiel. Einer meiner Hauptspiele
Ja,
eigentlich,
und eben,
muss
du musst halt sagen, so wie du sagst, man muss es dann halt ein bisschen trennen. Wenn das eine, du, wenn das eine gute spielerische Erfahrung gibt, ist doch vollkommen okay, weil Spiele sollen ja auch unterhalten. Wenn du jetzt aber anfängst, diese Antworten in deinen Geschichtetest hinzuschreiben, dann wird es vielleicht ein Problem werden. So ist es
Ja,
also.
definitiv.
Und eben,
Definitiv.
was ich auf jeden Fall schwierig sehe, ist, wenn man das als Marketinginstrument nutzt und wenn dann diese Welle reitet und dann vielleicht Sachen hernimmt, dann ist es vielleicht, also das ist dann. Dann, da verstehe ich das, dass das ein bisschen zu einer Problematik kommen kann.
Da habe ich doch einen Trailer gesehen von einem Spiel, was sich auch ein bisschen darüber lustig macht, glaube ich. Und du bist auf einem mittelalterlichen Schlachtfeld und dann plötzlich
Ja,
kriegst du
ja,
die
ja.
Laserguns oder keine Ahnung.
Nein,
Was
nein.
war denn das?
Das ist jetzt du meinst einen Trailer, der jetzt vor kurzem erschienen ist,
Ja,
oder?
ja.
Ja, nein, ich weiß jetzt selbst den Namen nicht vom Spiel, aber großartig, ja. Du hast sozusagen die große mittelalterliche Schlacht und so weiter und plötzlich öffnet sich so ein, weiß nicht, Vieldimensionen-Tor und ein Truck erscheint und du bist ein quasi moderner Mensch, anscheinend als Spieler, der in die Vergangenheit geschickt wird und du erscheinst dort mit einem Truck und läufst mit Schusswaffen herum und ja, völlig absurd, aber im Endeffekt spielt es genau mit dieser Thematik auch ein wenig und ich finde das eigentlich ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich bin schon auf das Spiel sehr gespannt, wirklich.
Dann sitzt der Andi hinten am Truck rum und schießt mit Maschinengewehr. Historisch korrekt, historisch korrekt. Okay,
Genau.
ja.
Man weiß es nicht genau.
Man weiß
Ja.
es nicht genau, ja. Okay.
Man kann nicht belegen, dass das nicht wirklich so war. Also von daher, ja, schwierig, schwierig. Der Apache-Helikopter dann plötzlich über das Schlachtfeld hinwegfegt und so weiter. Ja,
Wer wusste nicht, wie
völlig
die
absurd.
Burg eingenommen werden konnte.
Ja.
Okay, ja, ist
Ja,
witzig, ja.
und Andi, wie geht für dich die Reise weiter jetzt als fast Doktor? Also man kann es ja schon fast nennen. Also ich habe immer gehört, dass andere dich nach deiner Prüfung dann schon Doktor nennen dürfen. Du dich selbst aber erst, wenn du dieses Dokument hast. Moment.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin keiner, der das dann groß an die Glocke hängt. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich meinen Kanal dann in Dr. Corbelius
Ja,
umbenenne.
klar.
Was ich auch tatsächlich anbieten würde, weil ich beziehe mich mit diesem Namen ja auf eine Figur aus einem Literaturwerk, der Sandmann von Hoffmann. Und darin ist die besagte Person tatsächlich ein Advokat, der Doktor ist. Also ist der Dr. Coppelius tatsächlich. Also es würde sich ja tatsächlich anbieten, aber nein, ich werde mich nicht umbenennen. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eigentlich jetzt da keine konkrete Verbindung mehr in die Geschichtswissenschaft, außer jetzt universitär gesehen, akademisch. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal.
Ich bin schon gespannt. Ja, Doktortitel in Österreich. Österreich ist ja das Titelland, ist dann schon wieder was Lustiges. Also
Mal schauen.
ganz. Und ich habe mit meinem Doktortitel einmal ein Upgrade in die Business Class gekriegt beim Fliegen.
Aber
Ich glaube,
hallo?
da haben sie gedacht, dass ich halt Doktor der Medizin bin. Und dann haben sie mir halt upgraded in die Business Class und dann bin ich voller Freude dort gesessen. Und dann kommt halt jemand und fragt, Frau Doktor, in the case of emergency, im Fall von einem Notfall, dürfen wir Sie kontaktieren? Dann schaue ich halt so ganz verdutzt. Ja, ich meine, wenn das Entertainment-System ausfallen sollte, kann ich versuchen, das reparieren gehen. Das ist, ja, danach habe ich nie wieder Upgrade gekriegt. Schade.
Ja, schade. Ich freue mich ja darauf, dass ich bei der Jö-Sparkarte dann vielleicht den Doktor drauf habe oder so. Dann bei der Bidler, bei der Kasse dann so, hey, schauen Sie mal auf den Namen. Nein, überhaupt nicht. Also, Ich werde auch kein Türklingelschild anpassen und so weiter. Absolut nichts. Ich bin da.
Ja. Du brauchst es nur bei Behördengänge oder sonstiges, bei einer E-Mail, bei der vierten E-Mail schreibst du mit freundlichen Grüßen Doktor hin, damit es dann schneller geht. Aber ansonsten.
Ah, okay, das lasse ich mal einreden.
Ja, das ist ansonsten. Ansonsten ist es. Jo, dann würde ich sagen, wir haben unsere Stunde. Andi, du hast uns gerettet. Außer Johanna hat dir noch was.
Naja, mein erstens natürlich, Andi, liegt dir noch was am Herzen? Magst du noch was erplaudern? Und dann gibt es halt noch das Highlight des Podcasts, warum wir eigentlich mal die letzte Stunde zusammensitzen. Okay. Aber das kann sich der liebe Andi sicher noch erinnern vom letzten Mal.
Ich weiß ganz genau, was es ist. Nein. Habe ich abschließend noch irgendwas zu sagen? Vielleicht jetzt bezogen auf das, dass wir jetzt uns ein wenig mit diesem Ansatz der historischen Umsetzung und so weiter halt beschäftigt haben. In erster Linie sind Videospiele natürlich ein Unterhaltungsmedium und das ist völlig okay, das will ich auch niemanden irgendwie abreden, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Leute auch ein bisschen kritischer in der Hinsicht auch sind und gerade bei Spielen, die etwas erzählen und so weiter, dass man auch ein bisschen hinhört und jetzt da wirklich, dass er hinterfragt, was ist das, was das Spiel, was ist das, was der Entwickler dahinter einem tatsächlich erzählen möchte? Was ist wirklich jetzt das, was da vermittelt wird? Und das kann schon sehr, sehr, sehr spannend sein und ich glaube auch durchaus ein Gewinn auch für sich selbst sein, wenn man sich mit sowas einmal beschäftigt und das Ganze auch ein bisschen reflektiert. Und sowas würde ich mir wünschen. Was nicht heißt, wie schon gesagt, dass man ein Videospiel nicht als Unterhaltungsmedium wahrnehmen darf, sondern sollte man natürlich auch. Und ich wünsche allen, die, ja, weiß nicht, Menolots spielen oder was auch immer, viel, viel, viel Spaß weiterhin. Und schaut im Stream vorbei oder so.
Ja, der Stream ist natürlich unterhalb verlinkt, ja, das ist eh klar. Und lasst den Andi gleich im Follow da. Und dann könnt ihr ihn am Sack gehen, ob das historisch korrekt ist oder nicht. Und frag mal nach, warum die Stadtwache nicht drin ist. Das ist jetzt, genau. Das wird mein Spirit werden.
Das habe ich jetzt übrigens, das war vorher die Frage und ich habe sie aber nicht beantwortet.
Ja, das machst du dann im Stream?
Das mache ich im Stream, ja, genau.
Das machst du dann im Stream. Da muss man ein bisschen ausholen. Das kann man jetzt nicht einfach so machen, genau.
Genau, genau. Das ist der Cliffhanger, das ist perfekt. Das lockt die Leute weiter. Auch das ist Marketing. Also alles durchgespielt.
Alles durch. Jetzt brechen wir schon laut, bevor die Johanna noch ein Buch
geben kann. Und jetzt sind die zwei, Thomas, wir haben eine zweite Kategorie auch. Also die Urkategorie, aber mit der müssen wir abschließen, ist der Buchtipp. Und aber die neue Kategorie, sind wir draufgekommen bei Folge 90 oder so, hey, als Gaming-Podcast, wie cool wäre das, wenn wir noch einen Gaming-Tipp fragen?
Oh ja, da habe ich was. Da habe ich auf jeden Fall was.
Schieß Darf los. Ich? Ja, schieß los.
The Return of the Opera Dinn.
Oh, das ist wunderschön.
Das ist einer der coolsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Verursacht für manche vielleicht Augenkrebs, das mag sein. Ist eine sehr, sehr, sehr eigenwillige Grafik tatsächlich, aber für mich einer der mit Abstand coolsten Spiele, auch was so eben genau diesen Erzählstrang, dieses narrative Element angeht. Das ist schon richtig, richtig cool. Also empfehle ich Rätselspiel. Man muss herausfinden, was auf einem Schiff passiert ist. Und hat eine ganz spezielle Methode, das zu erfahren und zu rekonstruieren. Und richtig, richtig cool. Ich kann es nur empfehlen.
Das hat so eine schöne Grafik. Super. Und das zweite, der Buchtipp. Jetzt müssen wir aufpassen, dass du nicht das gleiche noch einmal sagst zum letzten Mal.
Hau was raus, Andi.
Achso, ich muss das sagen.
Ja, sicher.
Ich war mir jetzt nicht sicher.
Glaubst du, der Thomas gibt einen?
muss das was Wissenschaftliches sein oder nee, ganz allgemein?
Alles, was du möchtest. Alles,
und auch wenn du mehr als angeben magst. Aber vergiss nicht, du wirst
sicher nochmal eingeladen. Kann auch die Kronenzeitung sein.
Ich kann das große Geburtstagstagebuch jetzt daher zeigen, wo ich immer das Horoskop vorlese. Scherzhaft bitte, wohlgemerkt. Ich suche das Buch gerade und finde es nicht.
Was ist das, dass die Leute immer Bücher in der Nähe haben? Wahnsinn.
Zwar, das ist... Oh, es ist gespiegelt. Oder?
Wir sind es richtig.
Ah ja, die Vorschau ist jetzt nur gespiegelt. Eternity Online von Mikkel.
Also schön.
Mikkel Robrand, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ist ein doch sehr bekannter Autor in der Fantastik. Und das ist ein Buch, das, was um, ja, im Endeffekt ist es ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen WoW-mäßig, aber, oder ihr kennt es vielleicht Sword Art Online, den Anime, mit dem Prinzip, dass man so eine weiß nicht, Virtual Reality-Geschichte irgendwie so durchlebt, aber halt komplett eben eingetaucht. Und das greift diese Thematik auf, allerdings mit einem speziellen Twist dahinter und hat sehr, sehr, sehr viele Anekdoten bzw. Anmerkungen bzw. so kleine Hints in diese popkulturellen Sachen und so weiter. Gerade also, was so World of Warcraft und so weiter auch angeht. Ein Skyrim-Zitat ist auch drinnen und so weiter. Also ist sehr, sehr, sehr nett. Kann ich sehr empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das kenne ich nicht und habe ich jetzt gerade auf meiner Liste geschrieben.
Das super. Kostet so viel Geld, die Buchtipps. Magst du nicht endlich mal abschaffen? So. Ja, ich muss schon Kredit aufnehmen jedes Mal. So, oh, ich brauche was für meine Liste. Mhm. Das ist es. Ja, Andi, ein Hammers? Möchtest du noch was für die Welt sagen? Also ihr findet den Andi unterhalb genug natürlich geredet. Verlinkt. Ist genug geredet?
Ja.
Alles klar. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Vergesst uns nicht
den Podcast. Super spannend, Dankeschön.
Super spannend.
Wieder fast so gut wie die erste Folge.
Fast so gut wie die 11. Folge vor 2 Jahren. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören und dann auch gleich gegenvoten. Und dann sagen wir schon mal ein Danke und ciao, baba.
Baba.
Baba.